Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzfolge von Strafrecht.at Reloaded, der Podcast zum Lehrbuch und noch viel mehr. Mein Name ist Ingeborg Zerbes und ich sitze hier zur Aufnahme mit Sarah Obino an den Reglern. Jetzt ein weiterer Beitrag zur Serie Klartext Strafrecht STEOP, also Studieneingangs- und Orientierungsphase, richtet sich an vor allem die Studienanfänger, die wir hier haben, und soll ein bisschen zusammenfassen, was in der bisherigen Vorlesung, ich komme gerade aus der Vorlesung, was geschah. Viel, viel.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Wir haben den Tatbestand, das letzte Mal in dem schon wieder aufgegriffen im Podcast. Jetzt haben wir inzwischen schon Rechtfertigung und Entschuldigungsgründe gemacht, auf die gehe ich gar nicht näher ein. Die sind gar nicht so schwierig fassbar. Es gibt natürlich den Standardrechtfertigung aus Notwehr. Wer in Notwehr handelt, der handelt erlaubt. Das ist sehr viel. Wenn jemand bloß entschuldigt handelt, beispielsweise in einem entschuldigenden Notstand, dann ist er zwar nicht strafbar, aber hat keine, als bloß entschuldigt, keine gesicherte Rechtsposition. Insofern unterscheiden sich Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe. Bei beiden ist der Täter nachher straflos, aber der gerechtfertigte Täter, der handelt wirklich erlaubt. Ja, er handelt nicht unrecht. Der entschuldigte Täter, dem wird sein Fehlverhalten ausnahmsweise verziehen. Oder der entschuldigte Täter ist überhaupt schuldunfähig. Denken Sie an die Zurechnungsunfähigkeit, § 11, wegen einer tiefgreifenden Störung, sei es jetzt eine Geisteskrankheit, sei es tiefgreifende Bewusstseinsstörung bei schwerstwiegender Alkoholisierung. Und da gibt es dann dieses daran anknüpfende Sonderdelikt 287. Ich lasse das jetzt einmal hinter mir und gehe in ein bisschen komplizierteres Gebiet. Das betrifft den Versuch. Versuch ist relativ klar, weil seinen Entschluss, die Tat auszuführen, durch zumindest eine der Ausführungen unmittelbar vorangehende Handlung betätigt. Das heißt, man braucht einen Tatentschluss, können Sie übersetzen mit dem vollständigen Vorsatz auf das zu prüfende Delikt. Kann jedes Vorsatzdelikt, kann auch versucht werden. Aber nicht nur der Entschluss muss vorliegen, sondern eben auch dieses unmittelbar vor der Ausführung stehen. Also die der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung. Das ist der Versuch nach § 15. Jeder Versuch eines Vorsatzdeliktes ist strafbar. Jede Beteiligung an einem Versuch, also auch eine Bestimmungstäterschaft oder eine Beitragstäterschaft zu einem fremden Versuch. Es ist aber auch die versuchte Bestimmung, also ich versuche jemanden zur Tat zu bewegen, auch das ist strafbar. Die bloß versuchte Beitragstäterschaft, ich versuche bloß jemanden bei der Tat zu helfen, der die Hilfe aber beispielsweise nicht will oder nicht verwendet, nur dieser Teil ist nicht strafbar. Ja? Jede Beteiligung an einem Versuch, da muss der unmittelbare Täter ins Versuchsstadium geraten sein. Die bloß versuchte Bestimmung ist ebenfalls strafbar. Die bloß versuchte Beitrag, der bloß versuchte Beitrag hingegen straflos. Man versucht, jemandem zu helfen, der von sich aber schon entschlossen ist, zu handeln, aber die Hilfe wird nicht, die schlägt nicht durch auf die Ausführung oder auf den Versuch. Rücktritt vom Versuch ist ein bisschen ein schwierigeres Kapitel, deswegen möchte ich es noch einmal aufgreifen. Wie kann man zurücktreten? Eine Handlung, die noch in der Ausführung steckt, also wo der Täter, die Täterin noch weiter handeln müsste, um das Delikt zur Vollendung gelangen zu lassen, tritt zurück, indem sie diese Ausführung aufgibt, indem sie aufhört, strafbar zu handeln. Das reicht für einen Rücktritt vom Versuch bei einem noch nicht fertig ausgeführten Delikt und das nennt man den unbeendeten Versuch. Einfach aufhören zu handeln. Wenn bereits alles getan ist, die Ausführungshandlung abgeschlossen ist, sodass man nur noch auf den Erfolg und damit auf die vollständige Deliktsvollendung wartet, dann ist der Versuch beendet. Hier genügt es natürlich nicht, wenn ich einfach nicht mehr weiterhandle. Ich habe jemanden angeschossen und der droht zu verbluten. Wenn ich jetzt einfach aufhöre zu handeln, ist das natürlich kein Rücktritt vom Versuch. Ein Rücktritt vom Versuch ist es nur dann, wenn ich jetzt in diesem Stadium, ich habe bereits alles getan, sodass der Erfolg von selber ohne mein weiteres Zutun eintreten würde. Da muss ich diesen Erfolg abwenden. Das ist der Rücktritt vom beendeten Versuch durch Abwenden des Erfolges. Jetzt gibt es natürlich noch die kleine Komplizierung, Verkomplizierung, wenn mehrere Täterinnen und Täter an der Tat beteiligt sind. Es gibt also Bestimmungstäter und Beitragstäter an einem Versuch. Wenn diese Bestimmungs- oder Beitragstäter einfach nur aufhören zu handeln, aber die unmittelbaren Täter bereits mit dem Beitrag oder bestimmterweise zur Ausführung gelangen, genügt es natürlich nicht, dass der Bestimmungs- oder Beitragstäter sagt, na okay, jetzt tue ich nichts mehr. Was muss der machen? Der muss verhindern, dass die anderen, zu denen er Bestimmungen oder Beiträge geleistet hat, dass die anderen nicht zur Ausführung kommen. Das heißt, Beteiligte, mehrere Beteiligte, müssen die Ausführung, die sie ja selber mittragen, verhindern. Das ist das, was noch dazu kommt bei der Beteiligung mehrerer an ein und derselben Delikt. Bei der Beteiligung mehrerer muss man natürlich, weil man mitverantwortlich ist für das Handeln von anderen, muss man deren Ausführung verhindern. Oder aber, wenn das nicht gelingt, Erfolgsabwendung bleibt immer. Also wenn die schon das Delikt ausgeführt haben, es gelingt einem die Ausführungsverhinderung nicht mehr, dann kann man natürlich laufen und den Erfolg abwenden, wenn es noch geht. Wichtig ist, dass es noch geht. Also ein Rücktritt vom Versuch ist nur dann strafbefreiend, nur dann, wenn er auch wirklich gelingt. Also wenn der Erfolg dann tatsächlich nicht eintritt. Sei es, weil man aufgehört hat zu handeln, sei es, weil man die Handlung anderer verhindert hat, sei es, weil man den Erfolg abgewendet hat. Das wäre jetzt ganz kurz gerafft, der Paragraph 16, Rücktritt vom Versuch. In der Vorlesung sind wir aber auch schon dazu gekommen, den besonderen Teil abzuarbeiten, einmal die Körperverletzungsdelikte und die Vermögensdelikte. Mehr müssen Sie mal in dem Anfängerbereich nicht können. Körperverletzungsdelikte und Vermögensdelikte. Die Körperverletzungsdelikte, die vorsätzlichen Körperverletzungsdelikte, zeichnen sich strukturell dadurch aus, dass man einen einfachen Vorsatzanteil hat, entweder eine vorsätzliche Körperverletzung einer anderen Person oder eine vorsätzliche bloße Misshandlung einer Person, und dass aufgrund dieser vorsätzlichen Körperverletzung oder vorsätzlichen Misshandlung entweder eine einfache Körperverletzung nur eintritt, dann ist es § 83. Also eine einfache Körperverletzung tritt ein aufgrund des Vorsatzes und der vorsätzlichen Tathandlung, oder eine einfache Körperverletzung tritt ein nach einer vorsätzlichen Misshandlung. Das ist bereits, wenn eine einfache Körperverletzung eintritt, nach einer bloßen Misshandlung und nach einem bloßen Misshandlungsvorsatz, dann ist es bereits eine sogenannte Vorsatzfahrlässigkeitskombination. Das heißt, man hat einen kleinen Vorsatzanteil und fahrlässigerweise muss eine besondere Folge eintreten. Das ist in dem Fall, in dem einfachsten Fall, nach einer Misshandlung eine einfache, leichte Körperverletzung. Misshandlungsvorsatz, Körperverletzungsfolge, die bloß fahrlässig eintreten muss. Achtung, wenn eine bloße Misshandlung zu keiner Körperverletzungsfolge führt, bleibt sie straflos. Im Unterschied zu einer vorsätzlichen Verletzung, die dann auch vollendet wird. Ja? Es ist also ganz wichtig, bei der bloßen Misshandlung zu unterscheiden. Bloße Misshandlung, die dann zu einer fahrlässigen Verletzungsfolge führt, ist strafbar. Vorsätzliche Körperverletzung, die zu einer solchen führt, ist strafbar. Bleibt es bei einer vorsätzlichen Misshandlung, ohne dass eine Körperverletzungsfolge eintritt, ist der Täter straflos. Heißt, in Österreich sind bloße Misshandlungen als Körperverletzung jedenfalls straflos, könnten dann noch Ehrenbeleidigungsdelikte sein, aber das ist jetzt ein anderes Rechtsgut. Als Körperverletzung sind sie straflos, anders als in anderen Rechtsordnungen. Und diese Schiene geht jetzt durch alle vorsätzlichen Körperverletzungsdelikte eigentlich durch, wenn ich das jetzt ein bisschen gerafft darstelle. Denn die Körperverletzungsdelikte entweder auf einen Verletzungsvorsatz oder auf einen Misshandlungsvorsatz, die können auch zu einer schweren Folge führen. Man hat einen kleinen Verletzungsvorsatz, man hat einen kleinen bloßen Misshandlungsvorsatz. Das, was passiert, ist aber nicht nur eine einfache, sondern eine schwere Körperverletzung, definiert und geregelt in § 84. Oder noch einmal stärker bestraft, § 85, eine Körperverletzung mit einer schweren Dauerfolge, wird ebenso auch auf zwei Schienen sozusagen gefahren. Entweder wir haben eine vorsätzliche Misshandlung, als Ausgangspunkt oder eine vorsätzliche einfache Körperverletzung. Es genügt, wenn die schwere Dauerfolge in dem Fall, wenn die schwere Dauerfolge aufgrund von Fahrlässigkeit eintritt. Und ganz schlimm läuft es natürlich, wenn man bloßen Misshandlungs- oder bloßen Verletzungsvorsatz hat und es passiert fahrlässigerweise dadurch eine Todesfolge, Paragraph 86. Das ist sozusagen die Struktur der vorsätzlichen Körperverletzung, der vorsätzlichen Körperverletzungen. Ergänzt wird dieses System durch die sogenannte absichtliche schwere Körperverletzung, Paragraph 87. Da kommt es dem Täter oder der Täterin darauf an, dann will man mit Absicht jemanden eine schwere Verletzung zufügen. Paragraph 87. Das ist ein reines Vorsatzdelikt. Und dann gibt es auch einen Fahrlässigkeitsbereich der Körperverletzungsdelikte. Es gibt die fahrlässige Körperverletzung und es gibt qualifizierte Begehungsformen. Und eine qualifizierte Begehungsform ist auch die grobe Fahrlässigkeit. Da ist sozusagen gar kein Vorsatzanteil bei den fahrlässigen Körperverletzungen, sondern nur Fahrlässigkeit. Nur Fahrlässigkeit. Das kann aber auch grobe Fahrlässigkeit sein, die zu einer strengeren Strafe führt. Grobe Fahrlässigkeit definiert in § 6 Absatz 3, also ein ganz schwerer Sorgfaltsverstoß oder mehrere kleine. Aber diese fahrlässige Körperverletzung kann auch dadurch qualifiziert sein, dass man sich berauscht, obwohl man weiß, dass man nachher beispielsweise wird ins Auto steigen, also dass man nachher eine in der Berauschung gefährliche Tätigkeit übernimmt. Wer nach einem solchen Zustand einer selbstverantwortlichen Berauschung jemanden fahrlässig verletzt hat, der ist strenger bestraft. Und zwar nach § 88 Absatz 3. Ja, und natürlich ist die fahrlässige Körperverletzung auch qualifiziert strafbar, wenn es eine schwere fahrlässige Körperverletzung ist. Also wenn sozusagen die Verletzungsfolge schwer ist. Das System kann ich jetzt gar nicht ganz gerafft mündlich darstellen, aber Sie sollen ungefähr wissen, wo man nachschauen muss, also bei den vorsätzlichen Körperverletzungen, das sind die 83 fortfolgende mit dieser Struktur Vorsatzanteil klein mit einem verschieden definierten Fahrlässigkeitsanteil und bei der fahrlässigen Körperverletzung haben Sie die Fahrlässigkeit mit entweder einer qualifizierten, weil berauschten oder grob fahrlässigen Begehung oder Sie haben qualifizierte Folgen, weil eine schwere Körperverletzung fahrlässigerweise eintritt. Ich mache jetzt hier einen Punkt für diesen Podcast. Es kommt aber noch eine weitere Folge. Ich greife dann noch einmal auf aus der Vorlesung die Tötungsdelikte, aber auch die Vermögensdelikte. Kommt in einer neuen Folge. Aber bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.